Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Freunde, ich freue mich auf diese Predigt. Ja, es ist eine gewisse Erwartungshaltung in mir drin, dass wir eine richtig starke Zeit haben werden und dass der Herr etwas durch sein Wort in unsere Herzen hineinlegt. Und ich lade dich so ein, dein Herz jetzt auch bereit zu machen für das, was Gott in unser Herz legen wird. Dieser Gottesdienstzettel auf deinem Platz soll dir heute ein bisschen helfen, meiner Predigt gut folgen zu können. Wir befinden uns als Kirche mitten in unserer Predigtreihe, die den Titel trägt 7 Briefe. Und wir studieren in dieser Zeit gerade die 7 Briefe von Jesus an die Kirchen in Kleinasien im ersten Jahrhundert. Okay, Jesus hat Johannes auf der Insel Patmos 7 Briefe diktiert, quasi die Offenbarung, diese gesamte Offenbarung ist ein Brief, aber in diesem einen Brief sind 7 Briefe an diese Kirchen und wir wollen miteinander studieren, okay, Gott, was willst du uns durch diese Dinge sagen, die du damals im ersten Jahrhundert gesprochen hast? Und ich hatte das schon mal angekündigt, ne? Wir hatten jetzt diese Briefe schlimmer und heute sind wir absolut offiziell angekommen bei am schlimmsten. Ja, wir studieren heute miteinander den Brief an die Kirche in Sardes und die Überschrift in meiner Bibel zu diesem Kapitel, das ist jetzt das dritte Kapitel in der Offenbarung, das wir starten, ist die tote Kirche. Also viel schlimmer wird es nicht. Von daher lass uns doch mal gleich voller Erwartung und Freude reinspringen in diesen Text aus Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Okay, ganz kurze Pause, ich habe das immer wieder gesagt die letzten Wochen, hier geht es nicht wirklich um einen Engel, sondern hier geht es um den Botschafter der Kirche, quasi den Pastor. So, jetzt möchte ich dich mal ganz kurz bitten, dass du mit mir hineinkommst so ins erste Jahrhundert. Ja, du bist so Pastor einer Kirche in Sardes und irgendwie taucht jemand auf und sagt, hey Pastor, Jesus ist Johannes erschienen und er lässt uns einen Brief zukommen und hier habe ich diesen Brief. Ich meine, es wird so ein gewisses Excitement in dir drin sein als Leiter. Ja, du denkst so, wow, Jesus schreibt unserer Kirche einen Brief. So, ja, du versammelst so voller Stolz deine ganze Kirche. Und jetzt lese ich dir mal vor, was der Pastor seiner Kirche vorlesen musste, ja. Das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ja, darüber sprechen wir gleich, was das bedeutet. Und nun kommt's. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Also viel schlimmer wird's nicht, ja. Jesus ist recht schonungslos, er sagt nicht, hey Freunde, ihr seid am Sterben, er sagt nicht, ihr seid komatös, Intensivpatienten, harte Pflegefälle, er sagt, Freunde, das ist alles schon in der Vergangenheit, ihr seid tot, ja, ihr seid die tote Kirche. Und was so krass ist, ist, dass Jesus hier sagt, hey, ihr habt einen Ruf. Du kannst dieses Wort Ruf auch übersetzen mit Bekanntsein für. Okay, ihr seid bekannt dafür, lebendig zu sein. Weißt du, diese Kirche in Sardes, das war so die It-Church im ersten Jahrhundert wahrscheinlich. Die hatten wahrscheinlich volle Gottesdienste, mega Lobpreis, geile Predigtreihen, überall wurden sie geklickt, ja, Sonntagabends schon YouTube, 5000 Leute hatten live mitgeguckt, diesen Gottesdienst, alle waren begeistert. Hätten die einen Insta-Channel, das wäre total durchgestylt, alles super modern, immer diese schön Zitate des Pastors und unten drunter 3000 Feuerflammen. Jeder postet einfach nur Feuer, Feuer, Geist, Feuer, Jacqueline 74, das musst du sehen, so, ne, irgendwie verlinkt alles miteinander. Der Pastor hat volles Haar nach hinten gegelt, schöne Anzüge an, wie auch immer. Diese Kirche war bekannt. Andere Kirchen haben wahrscheinlich angerufen, hey, was macht ihr, dass so gut bei euch läuft? Und dann gab es diese CDs vom Lobpreisteam produziert und alles hat stattgefunden in dieser Kirche. Sie war bekannt dafür, dass sie so lebendig ist. Und Jesus sagt, ich weiß es besser. Freunde, ihr seid tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich herkommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sag mal alle Halleluja. Ja, es gibt immer Leute, die noch gut ticken. Ja, also preist dem Herrn. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. So, und das ist jetzt so die Sache heute, ja. Die Kunst heute ist, nicht an eine andere Kirche zu denken. Das ist nicht unser Auftrag. Du musst verstehen, was jetzt dein Arbeitsauftrag ist. Du musst diese Predigt für dich hören. Weil wir alle saßen wahrscheinlich schon mal in der Kirche und dachten, boah, was ist hier los, ey? Das ist der Tod im Topf, ja. Es geht nicht um diese Kirchen, sondern der Jesus sagt hier, Jesus sagt hier, hey, wir brauchen Ohren zu hören, was der Heilige Geist uns sagt. Also unserer Ekklesia und jedem Einzelnen von uns. Von daher, du musst jetzt viel Mut aufbringen, zu Beginn dieser Predigt zu beten und zu sagen, Heiliger Geist, schenk mir Ohren zu hören, was du zu mir heute sagst. Okay, das sind die Herzen, mit denen der Herr heute durch sein Wort arbeiten will und in denen er hineinlegen möchte, sein Wort, das Veränderung bringt. Von daher, ich will jetzt beten und dann springen wir gleich rein. Jesus, wir preisen dich über dein Wort. Sehr herausfordernd, Herr, dieser Brief und dennoch voller Leben für uns heute. Und ich danke dir, dass du heute Totes zum Leben erwecken wirst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Pass auf, ich dachte mir, ich habe heute 5 Punkte, aber es sind eigentlich weniger 5 Punkte, sondern vielmehr 5 Gebete. Und ich will dich herausfordern, eins dieser Gebete, vielleicht 2, vielleicht sind es bei dir alle 5, aber vielleicht ist es auch nur 1, zu nehmen und dieses eine Gebet, das du gleich finden wirst in diesen 5 Gebeten, zu deinem Gebet zu machen, heute und in der kommenden Woche. Und ich verspreche dir, Gott wird dein geistliches Leben neu vitalisieren. Okay, es wird neues Leben hineinkommen. Seid ihr dafür bereit? Okay, der allererste Punkt, das allererste Gebet ist ein mutiges Gebet, aber ich bitte jenen in diesem Saal, dass wir das beten. Jesus, wo stehe ich heute mit dir? Es gibt eine sehr interessante Parallele zwischen der Kirche in Sardes und der Stadt Sardes. Okay, Sardes, die Stadt, wurde 700 Jahre vor diesem Brief gegründet und sie war eine der einflussreichsten und reichsten Städte der damaligen Welt. Okay, der König von Sardes, der ist uns allen bekannt, weil der König von Sardes hieß König Krösus. Ja, also ich bin reich wie Krösus oder bin ich denn Krösus? Der kam aus Sardes, war der König von Sardes und König Krösus hat Sardes zu unglaublichem Reichtum verholfen. Das war vor 700 Jahren. Jetzt im 1. Jahrhundert nach Christus ist davon nichts mehr übrig. Okay, Sardes ist mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Überall stehen diese antiken Denkmäler, diese alten Ruinen, die an das erinnern, was mal in dieser Stadt war, aber heute nicht mehr ist. Alles, was diese Kirche jetzt nur noch hatte im 1. Jahrhundert, war ein Namen, ein sehr bekannten Namen. Und das ist so richtig, finde ich, womit wir uns identifizieren können. So Jesus sagt, hey Freunde, ihr seid berühmt für etwas, das nicht mehr ist. Und ich glaube, so jeder einzelne von uns muss sich heute die Frage stellen, hey, wie steht heute meine Beziehung zu Jesus? So, wo stehe ich? Bin ich am Wachsen? So, ne? Bringt der Herr Dinge in meinem Leben hervor? Wachse ich tiefer hinein in meine Nachfolge? Oder liegen die besten Tage hinter mir? Schaue ich zurück auf eine gute Zeit, die ich mal mit Jesus hatte, so, ne? Und zehre davon? Oder stehe ich jetzt heute im Saft? Ich musste so an die Fußball-WM denken. Ich meine, wer von euch würde sich trauen, jetzt zu sagen, dass er sich auf die kommende Fußball-WM freut? Im Gottesdienst, davor waren das auch nicht viele. Ich sag's einfach. Ich mag halt Fußball gucken. So, ich freue mich. Das ist alles daneben. Sind wir uns einig so, ne? Aber könnt ihr euch daran erinnern, wie euphorisiert wir 2014 waren? Ja, als wir Brasilien weggeballert haben. Dann hat Messi da gestanden und wir haben ihn kalt gemacht und wir wurden Weltmeister, so, ne? Und könnt ihr euch erinnern, wie stark wir gefallen sind, als wir 2018 plötzlich in dieser WM standen? Und absolut nichts mehr von dem da war. Und wir verlieren gegen Mexiko und wir denken uns, ich dachte mir, was ist los? Was ist das? Das ist nicht mehr die Mannschaft von früher. Wir verlieren gegen Südkorea. Toni Kroos hat uns gerade noch gerettet, aber dann war das der Anfang vom Ende so, ne? Nichts war mehr geblieben. Es war nur noch der Name, die Mannschaft, aber es war keinerlei Leben mehr da, so, ne? Hey, und das kann uns im Geistlichen so passieren. sodass du sagst, hey, ich hatte mal so eine richtig starke Zeit mit Jesus. So, oder du bist bekannt dafür, dass du sie mal hattest. So, du bist vielleicht mal so richtig eifrig gewesen in der Nachfolge und hast eine Kleingruppe geleitet und den Herrn so geliebt und so, ne? Und dein Herz hat so sehr für Jesus geschlagen und du bist vielleicht bekannt dafür, dass du Jesus liebst. Aber wenn du mal ganz ehrlich in dein Herz schaust und dich selbst fragst, hey, wo stehe ich eigentlich heute, könntest du an den Punkt kommen, dass du sagst, hey, davon ist nicht mehr viel übrig. Ich habe den Herrn mal eifrig geliebt, aber irgendwie ist das nicht mehr da. Wisst ihr, wir lesen diese Geschichte im Alten Testament, wie Mose auf den Berg Gottes geht. Und er kommt von diesem Berg hinab und sein Angesicht leuchtet. Und zwar so hell, dass er sich ein Tuch vorlegt. Ja, es war so die Herrlichkeit Gottes auf seinem Gesicht sichtbar. Der Paulus erklärt uns jetzt etwas extrem Interessantes im 2. Korintherbrief. Er erzählt uns nämlich noch was über dieses Tuch. Er sagt, Mose hat dieses Tuch auch übers Gesicht gelegt, damit die Crowd nicht merkt, dass dieser Glanz verblasst. Keiner sollte sehen, dass das weniger wurde. So, ne? Und ich will dich fragen, hey, wie sieht's hinter deinem Tüchlein aus? Ja, hast du noch feurige Leidenschaft für Jesus? Oder ist das eigentlich etwas, das so am Verblassen ist und am Sterben ist? Pass auf, wenn ich dich jetzt frage, ja, denk mal einen Moment darüber nach, wo standest du vor 2 Jahren mit Jesus? Wenn es dir so geht wie mir, ist dieses vor 2 Jahren unglaublich schwer zu identifizieren, weil ich finde, diese letzten 2,5 Jahre sind ein großer Brei irgendwie. Ne? Aber wenn du jetzt mal überlegst, hey, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, wo standst du mit Jesus? Ja, hast du Jesus mehr geliebt oder weniger geliebt, als du es heute tust? Weißt du, du kannst hierher kommen, du kannst uns allen was vormachen. Ja? Du kannst auch in deiner Kleingruppe jedem was vormachen. Ich will dir das mal ganz kurz sagen, das brauchst du wirklich nicht tun. Das ist völlig in Ordnung, wenn du hierher kommst und Dinge sind nicht in Ordnung in deinem Leben. Und ich weiß, das ist manchmal vielleicht ein bisschen schwer, weil wir sind so eine happy-clappy-Gemeinde. Auch bewusst, die Welt ist voll mit schlechten Nachrichten. Und schlechte Stimmung gibt es genug da draußen und Angst. Und ich will, dass das hier ein Haus ist voller Freude und voller Lachen, ne? Und wir fröhlich miteinander sind. Aber ich will dir das sagen, es ist völlig in Ordnung, hierher zu kommen und nicht in Ordnung zu sein. Zu sagen, hey, Dinge sind in meinem Leben nicht in Ordnung. Aber es ist so wichtig, dass du da hinkommst, um das zu sagen. Ja, dass du sagst, hey, ich höre auf, mir selbst was vorzumachen, weil Gott kann ich nichts vormachen. Gott sagt zu dieser Kirche in Sardes, hey, ich weiß es besser. Ich sehe dein Herz. Okay, ich weiß, Dinge sind nicht so, wie sie mal waren. Und ich glaube, so, das ist der erste Schritt zur Besserung. Der erste Schritt zu einem neuen, vitalen, geistlichen, kraftvollen Leben ist, sich einzugestehen, Mann, Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. So, vielleicht musst du das heute sagen, hey, ich bin nicht einfach nur in einer geistlichen Krise, ich bin verloren, ich bin tot, da ist nichts mehr zu holen. So, ich brauche unbedingt ein Wunder. So, wenn das heute dein Herz ist und du das so sagst, ja, dann habe ich ein zweites Gebet für dich. Und das ist absolut powerful. Und zwar, Heiliger Geist, erwecke mich. Jesus taucht nicht einfach in dieser Kirche auf, mit dem Brief und sagt, hey Freunde, ihr seid geistlich tot, edgy badge, sondern er gibt ihnen die Antwort, das Problemlösung in der Art und Weise, wie er sich dieser Kirche in dem Brief vorstellt. Schaut mal, das ist die Botschaft dessen, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot, wach auf. Okay, ganz kurz zu diesem Wach auf. Findet ihr es nicht interessant, dass Jesus zu dieser Kirche sagt, wach auf? Ich meine, ist wach auf nicht genau das Falsche, was man eigentlich zu einem Toten sagt? So, ne? Wach auf sagst du nicht zu einem Toten, wach auf sagst du zu jemandem, der pennt. So. Aber was total cool ist, wenn du dein Neues Testament studierst, du wirst sehen, dass die Bibel ganz oft sagt, wach auf, wenn eigentlich etwas tot ist. Ne? Jesus wird nach Bethanien gerufen zu Lazarus und er sagt zu seinen Kumpels, hey Freunde, Lazarus ist nicht tot, er schläft. Ja? Jesus geht zu der Tochter des Jairus, diesem Synagogenvorsteher, und seine Tochter ist tot. Und er geht ran an ihr Bett und er greift ihre Hand und er sagt, kleines Mädchen, wach auf. Paulus in seinen Briefen, wenn er von den toten Christen schreibt, also quasi Christen, die schon gestorben sind, ja, also leiblich tote Christen, nennt er sie nicht die toten Christen, sondern er nennt sie die Entschlafenen in Christus. Immer wenn die Bibel eigentlich tot meint, sagt sie schlafen. Ja? Weißt du warum? Weil der Tod keine Kraft mehr hat über einen Christen. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er den Tod besiegt. Und in den Augen Gottes ist in deinem Leben niemals fini, Ende und aus. Tod ist niemals tot. Tod ist in der Hand unseres Gottes einfach nur ein Nickerchen. Und was du brauchst, ist, dass jemand dich wach macht. Und dieser jemand ist der Heilige Geist. Und das lernen wir in dem, was Jesus hier sagt. Er sagt, das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Okay, erstmal die Zahl sieben in der Bibel ist die Zahl der Vollkommenheit, der Fülle. Ja, diese sieben Sterne, das wird uns in Offenbarung 1 erklärt, sind diese sieben Pastoren, die sieben Leiter der Kirchen. Aber sieben steht nicht umsonst, es sind nicht sechs Kirchen, es sind nicht acht Kirchen, sondern es meint die Gesamtheit der Kirchen. Deshalb diese sieben Briefe, alle Kirchen sind gemeint zu jeder Zeit, alle Kirchen. Jesus hat alle Kirchen und er wirkt in dieser Kirche mit den sieben Geistern. Pass auf, sieben Geister nun meint nicht sieben Geister, sondern sieben Geister geht zurück auf Jesaja 11, Vers 2. Da heißt es, dass Jesus der ist, der den Heiligen Geist trägt, der Heilige Geist, der Geist, also ist der Heilige Geist und dann heißt es weiter, der Geist, das, ich hätte es nicht anfangen sollen, pass auf, Rates, der Kraft, der Einsicht, der Weisheit, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die sieben Attribute des einen Heiligen Geistes. Ach komm, mach. Es sind die sieben Attribute des einen Heiligen Geistes. Und diese sieben ist wieder die Fülle. Jesus, was es hier heißt, ist, Jesus stellt sich dieser toten Kirche vor, als der, der mit der vollkommenen Fülle des Heiligen Geistes angetan ist und mit dieser Fülle in der Kirche am Werk ist. Okay, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, mein geistliches Leben, Mann, das ist eine Wüste, da passiert seit Jahren nichts, ich wachse nicht, es ist so stopptrocken und es macht mir gar keinen Spaß, dann brauchst du eine Berührung des Heiligen Geistes. Du brauchst es, dass Jesus neu seinen Heiligen Geist auf dein Leben auskippt. Weil der Heilige Geist macht tote Dinge lebendig. Das sagt Jesus selbst. Schaut mal, da gibt es ganz viele Bibelverse, das ist einer von vielen. Jesus sagt in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht. Weißt du, der Geist ist es, der das hier lebendig macht. Ohne den Heiligen Geist wäre diese Veranstaltung absolut dröge. Weil der Heilige Geist, er nimmt das Wort und packt es in dein Herz und spricht zu dir. Der Heilige Geist wirkt in der Anbetung. Ja, die Gegenwart Gottes füllt diesen Raum, wenn wir anbeten. Der Heilige Geist salbt den Prediger so, ne, und legt die Power drauf, dass wir das Wort hören und verstehen. Der Heilige Geist macht aus dieser Kirche, der Heilige Geist ist das Leben der Kirche. Und eine Kirche, die tot ist, braucht neu die Ausgießung des Heiligen Geistes in ihrer Mitte. Und ein Christ, der tot ist, braucht neu eine frische Ausgießung des Heiligen Geistes über sein Leben. Weißt du, wenn du die Bibel liest und es ist einfach nur Tinte auf Papier und es ist dröge und du blätterst weit und du liest es, weil du willst ja diesen Punkt setzen bei deiner YouVersion-App und dein Momentum nicht verlieren, aber es ist gar kein Leben. Was du brauchst, ist den Heiligen Geist. Dass du sagst, Heiliger Geist, bitte, du bist mir gegeben als mein Paraklet, der herzugerufen wurde, um mir zu helfen. Das heißt Paraklet, ja, der Herbeigerufene, an deine Seite gerufene. Bitte, lass mich verstehen, was ich lese. Mach das lebendig. Und dann weht der Heilige Geist, während du die Bibel liest und diese Dinge springen in dein Herz. Und das ist nicht einfach etwas, was deinen Kopf dick und voll macht, sondern etwas, was dein Herz weit macht. Und du empfängst von Gott sein Wort. Und auch ein Gebet, so, ne? Kann sich hinsetzen und beten und du hast deine 12 Listen und betest sie alle ab, so, ne? Und bist fertig und gehst zur Arbeit, so, ne? Oder du kannst sagen, Heiliger Geist, belebe mein Gebetsleben. Bitte führe mich vor den Thron Gottes. Ich will nicht einfach nur beten, ich will Zeit, persönliche Quality Time mit Jesus haben. Und dann führt er dich vor diesen Thron und du erlebst, wie es nicht einfach Gebet ist, sondern wie du am Herzen Gottes bist und die Sachen seines Herzens ausbetest und er an deinem Herzen arbeitet. Also wenn du heute hier bist und du sagst, hey, mein geistliches Leben braucht neue Power, du brauchst die Power des Heiligen Geistes. Das, was Jesus hier dieser Kirche erklärt, das denke ich mir ja gerade nicht aus, ja? Sondern Jesus sagt, hey Freunde, ich bin es, der den Geist trägt. Ihr seid tot, aber ihr könnt aufwachen. Ihr braucht eine Erweckung des Heiligen Geistes. Jede Erweckung, die stattgefunden hat, beginnend mit Pfingsten, wo Petrus aufgestanden ist und 3000 Menschen haben sich bekehrt über die ganzen Erweckungen der Kirchengeschichte. Der Heilige Geist hat die Reformation initiiert. Sämtliche Erweckungen wurden gestartet mit einer Ausgießung des Geistes. Und so auch deine. Du musst dein Leben in diese Position bringen, dass du sagst, Geist Gottes, Jesus, bitte erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Ich will keine tote Religion. Ich will lebendige Beziehung zu dir. Und er wird dein Gebet hören. und es wird brausen vom Himmel und der Herr wird seinen Geist ausgießen in deinem Leben und plötzlich ist da so viel Freude und so viel Leben. Bete, Heiliger Geist, erwecke mich. Ich habe das schon oft gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so lange her, dass ich es auch von vorne gesagt habe. In der Bibelschule habe ich zum Herrn gesagt, im ersten Jahr, Herr, du musst etwas in meinem Leben verändern, weil so kann ich kein Pastor werden. Ich habe absolut nichts zu bringen. Mein Kopf wurde immer dicker, ich musste Griechisch lernen, den ganzen Kram so, ne? Und ich habe diese ganzen Dinge verstanden und ich wusste, wie man eine Predigt schreibt, aber da war kein Leben. Also habe ich ein Gebet genommen, so, ne? Und das in meinem, immer, ich habe nur eine Sache gebetet für Wochen. Herr, erneuere meine Beziehung zu dir. Erneuere meine Beziehung zu dir. Und was ich erlebt habe, ist, dass Gott seinen Heiligen Geist neu ausgegossen hat über mein Leben. Plötzlich war da ein Feuer in meinem Herzen, das bis heute brennt, das er angezündet hat, so, ne? Und was endlich Leben geschenkt hat. Und das will er dir geben. Du musst dich dafür bereit machen. Die Jünger in Apostelgeschichte 2, sie kamen zusammen und haben sich getroffen und gewartet und sich ausgestreckt. So der Herr wartet darauf, dass du dich ausstreckst und sagst, hey, ich brauche Power aus dem Himmel in meinem Leben. Habt ihr da Bock drauf? Dann beten wir gleich für. So, das dritte Gebet ist sehr herausfordernd, aber ich will dich einladen, es zu beten. Jesus, ich will neu wachsam sein. Ja, Jesus sagt zu dieser Kirche zweimal, werde wach. Einmal sagt er, wach auf und dann sagt er, wenn ihr nicht aufwacht. Und wieder sehen wir, dass die Kirche in Sardes ganz viel gemeinsam hatte mit der Stadt Sardes. Wisst ihr, die Stadt Sardes war auf einer Akropolis gebaut. Und sie war quasi eine Stadt auf einem Berg und hatte hohe Mauern und sie war eigentlich uneinnehmbar. Das war quasi das, was man sagt über diese Stadt. So eine Stadt auf einer Akropolis ist Hammer zu verteidigen, weil du hast immer nur einen Weg rein und einen Weg raus. Und doch wurde diese Stadt in ihrer Geschichte zweimal besiegt. Und zwar einmal von den Persern und einmal von den Griechen. Und beide Male auf exakt dieselbe Art und Weise. Okay, Perser und Griechen haben nämlich einen Weg am Rande der Stadt den Berg hochgefunden und sind auf die Mauer von Sardes geklettert. Und wisst ihr, was sie oben gefunden haben auf der Mauer von Sardes? Nichts und niemanden. Keine Soldaten, mitten in der Nacht war diese Stadt absolut unbewacht. Wo waren die Soldaten? Sie haben geschlafen. Diese Stadt hatte den Ruf, uneinnehmbar zu sein. Okay, und die glaubten es so sehr, dass sie keine Soldaten auf die Stadtmauer gepackt haben. Und so ist die Stadt zweimal gefallen. Wenn Jesus nun zu den Leuten in Sardes sagt, hey, wacht auf, dann ist das absolut Scham in ihrer Geschichte. Weil zweimal wurden sie besiegt, weil sie nicht wachsam waren. Und Jesus sagt heute zu uns, hey Freunde, wacht auf. Ihr müsst wachsam sein. Wisst ihr, das ist richtig krass. Wenn du diese anderen Briefe studierst, wie wir es ja gemacht haben, dann haben wir eine Menge Leute gesehen, die zur Gefahr wurden für die Kirche. Und Jesus warnt sie. Ne? Er sagt, hey, habt Acht vor den Nikolaiten. Habt Acht vor der Lehre Bileams. Habt Acht vor Isabel in eurer Mitte. Die andere Kirche wurde verfolgt von der Regierung. Jesus sagt, hey, haltet durch in der Verfolgung. Okay? Jede andere Kirche bisher hatte Angriffe von außen. Und Jesus sagt immer, hey, passt auf. Nicht in Sardes. Haben wir alles nicht gelesen. Wisst ihr, diese Kirche wurde nicht bedroht von außen. Aber doch ist es diese eine Kirche, die gestorben ist. Weißt du, was uns das lehrt? Dass, wenn wir es ein bisschen zu leicht haben, es sehr gefährlich werden kann für unseren Glauben. Wisst ihr, wir haben alle, ich habe heute Morgen mal geguckt, in meinem Schrank sind 8 Bibeln. Ja, wir haben alle freien Zugang zu tausenden Predigten. Wir haben die besten Musiker der Welt, die unseren Lobpreis über Spotify machen. Wir haben alle die Freiheit, in einen Gottesdienst zu gehen, eine Kirche zu besuchen, Teil einer Gemeinde zu sein, ohne dass wir Angst davor haben, verfolgt werden zu müssen. Ja, wir können uns in Kleingruppen treffen, wir können Gebetskreise haben, wir haben Frühgebet, all diese Dinge. Man müsste doch eigentlich meinen, dass wir geistliche Monster sind. Ja, man müsste ja meinen, wir sind alle richtig krank drauf für den Herrn, ja, richtig, echt, so richtige Brecher. Aber doch ist es ja leider oft nicht so. Weißt du, diese Kirche in Sardes, sie hatte das alles, sie hatte keine Anfeindung. Und wir sehen, diese Leichtigkeit in der Nachfolge brachte sie dazu, auch leicht zu sein. Diese Leichtigkeit in ihrem Christsein brachte sie dazu, eine leichte Nachfolge zu leben. Ja, dass sie so einen Larifari-Glauben entwickelten. Und ich will uns so herausfordern, wenn Jesus sagt, wach auf, das ist dasselbe Wort, das er gebraucht in Matthäus 24, wenn er diesen Typen beschreibt, er sagt einmal, hey, es wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Und er sagt, hey, passt auf. Und er beschreibt so einen Typen mit diesem Wort, der die Nacht über auf Lauer ist, weil er weiß, es kommt ein Dieb. Okay, wenn du weißt, heute Nacht kommt hundertprozentig ein Dieb zu dir nach Hause, dann wirst du in Alarmbereitschaft sein. Du wirst da sein und du wirst wach sein und du wirst lauern, du wirst gucken, dass deine Familie sicher ist und dass dein Zeug sicher ist. Das ist das Wort, das Jesus hier gebraucht. Und dass er dieser Kirche sagt, die es eigentlich so leicht hat. Er sagt, hey Freunde, das Problem ist, ihr seid nicht in Alarmbereitschaft, aber ihr müsst neu wachsam sein. Weil der Teufel rennt umher wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach Leuten, die er verschlingen kann. So, ne? Und das Beste, was er tun kann mit einer Kirche, ist, sie in so ein lauwarmes Wässerchen hineinzuführen, wo wir Dinge nicht mehr ernst nehmen, weil es so leicht ist, wo wir mit der Sünde kuscheln, weil es so leicht ist, weil unser Leben so angenehm ist, dass wir die Bibel nicht lesen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, es bringt uns nicht, dass wir nicht beten, und alles ist so larifare. Und Jesus sagt, hey, wache auf, das ist sehr ernst. Diese ganze Sache ist sehr ernst und wenn du nicht wach wirst, dann werde ich über dich kommen wie ein Dieb in der Nacht, sagt er zu ihnen. Und von daher will ich uns so herausfordern, und das spricht zu mir und ich glaube, das spricht zu jedem von uns, eine neue Ernsthaftigkeit hineinzulegen in unsere christlichen Disziplinen, in diese Dinge, die wir tun, damit wir wachsen können im Glauben. Okay, neu ernsthaft darin zu sein, das Wort Gottes zu lesen, ernsthaft darin zu sein, die Gemeinschaft der Heiligen das zu leben, in Gottesdienste zu besuchen, die Kleingruppe zu besuchen. Hey, es ist uns alles möglich. Es wird alles dazu beitragen, dass wir wachsen. Wir müssen es nur tun. Uns steht wirklich die Welt auf. Wir sind das reichste Volk der Welt. Wir können alles machen. Wir können tausende Online-Bibelschulen besuchen. Wir können all diese Dinge machen, Missionsreisen machen, alles Mögliche. So, ne? Wir müssen es nur machen. Wir müssen nur wachsam sein. Wir müssen uns auf unsere Stadtmauern stellen und wirklich bereit sein, in unserer Nachfolge. Von daher, nimm dieses Gebet und sag, Jesus, ich will neu in Alarmbereitschaft stehen für dich, in meiner Nachfolge. Ich will es nicht leicht nehmen, sondern ich will wachen und bereit sein und dir ernsthaft nachfolgen. So, das vierte, diese vierte Sache ist ein Tipp von Jesus an diese Kirche und ich glaube, es ist ein Schlüssel zu unserer geistlichen Erweckung. Schaut mal, das vierte Gebet heißt, Jesus, Stärke, genau. Das ist eine Lücke und du kannst gleich etwas eintragen, aber ich will dir erstmal vorlesen, was Jesus sagt. Jesus sagt, Freunde, stärkt das Wenige, das noch übrig ist. Jetzt sagst du, hey, mein geistliches Leben ist nicht in Fahrt, ja? Dinge laufen nicht so richtig gut. Jesus sagt, pass auf, konzentriere dich nicht auf die Dinge, die nicht laufen, sondern stärke das, was noch übrig ist in deinem geistlichen Leben. Vielleicht sagst du nämlich, hey, ich habe keinen Bock mit Gott zu reden, weil ich bin irgendwie sauer auf ihn. Aber trotzdem hast du weiterhin irgendwie Interesse daran, Wort Gottes zu lesen. Du liest immer diese YouVersion-Tages-Bibel-Tagesvers, so, ne? Ich glaube, Gott würde sagen, hey, fang damit an. Du willst, dass dein geistliches Leben revitalisiert wird, stärke, was noch da ist. Lies die Bibel, okay? Bitte halt nicht, lies halt die Bibel. Und während du die Bibel liest, wird das passieren, dass diese anderen Disziplinen in deinem Leben zurückkommen. Jesus wird das stärken, was noch da ist in deinem Leben. Oder wenn du sagst, hey, ich kann mit Bibellesen irgendwie gerade nicht so viel anfangen, aber ich höre total gerne Lobpreis, dann hör doch Lobpreis. Mach das zu dieser Sache, die Gott nutzen kann, um neue Kraft in dein geistliches Leben hineinzubringen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Lobpreis, da führt immer das eine zum anderen bei mir. Aus einer Lobpreiszeit komme ich in eine Gebetszeit, aus einer Gebetszeit gehe ich ins Wort. So, ne? Dinge entwickeln sich. Das Problem bei uns in der Nachfolge ist immer, wir entscheiden uns in so einem Gottesdiensten wie heute. Wir sagen, hey, Herr Jesus, ich will dir neu nachfolgen, sehr ernsthaft dir nachfolgen. Ja? Und dann erwarten wir quasi, dass wir morgen angekommen sind. Und morgen unser Leben komplett neu ist und wir quasi über Nacht von A nach B gekommen sind in unserer Nachfolge. Plötzlich sollen wir stark sein. Aber so passiert das nicht. Unser geistiges Wachstum ist wirklich ein Wachstum Schritt für Schritt. Vielleicht sagst du, hey Grille, ich will Fürbitter für die Völker werden. So, ne? Du gehst nach Hause und du richtest dir so ein Gebetskämmerchen ein und kaufst dir eine Weltkarte und dann hast du all diese Gebetslisten für die verschiedenen Länder der Welt und du steckst da eine Menge Arbeit rein, so, ne? Aber bist frustriert, weil du noch nicht einmal auch nur eine Gebetsliste zu Ende gebetet hast, so, ne? Du siehst dich als Fürbitter für die Nation, aber du schaffst es nicht mal, Bielefeld durchzubeten. So, ja? Pass auf. Ich kenne das. So, es ist ein Hammerziel, wenn du sagst, hey, ich würde gern 4 Stunden am Tag beten, ist das wirklich ein nobles Vorhaben. Aber vielleicht solltest du erstmals lernen, 4 Minuten am Tag zu beten. Weil jeder, der 4 Stunden am Tag betet, und es gibt so eine Leute, die haben es erstmal lernen müssen, 4 Minuten am Tag zu beten. Vielleicht fängst du damit an. Fang noch ein bisschen klein an. Vielleicht sagst du, hey, ich will so richtig das Wort Gottes, ich will es lesen und ich will darin so richtig zu Hause sein. So, ne? Du hast diesen, holst dir so einen richtig krassen, kranken Bibelleseplan, wo du 40 Kapitel am Tag in einem Monat durch die Bibel. So, ne? Fang doch an mit 4 Versen am Tag. Ja? Fang mit etwas Kleinem an. Stärke ein bisschen was, ja, und sieh zu, wie der Herr, aber durch dein kontinuierliches, Herr, erwecke mich und Jesus, stärke, was da ist, dich voranbringt und dich zum Wachsen bringt. Von daher, was auch immer in diese Lücke bei dir muss in diese Lücke. Vielleicht sagst du, Jesus, stärke mein Bibellesen. Echt, ich merke in mir, ich habe so Interesse an deinem Wort. Wenn ich das lese, Jesus, stärke das, dass ich vom Bibellesen ins Gebet komme, vom Gebet in den Lobpreis. Oder stärke meine Lobpreiszeiten. Hey, wenn du zur Arbeit fährst und du hast da immer Hillsong laufen und so. Ne, Jesus, stärke das. Diese 20 Minuten, die ich habe, stärke das, dass das gesalbte Zeiten sind. Und Jesus wird diese Dinge nutzen, um geistliches Leben in dein Leben zurückzubringen. Jesus sagt, hey, stärke, was noch übrig ist. So, und das 5. Gebet ist ein Gebet und eine Entscheidung, die wir treffen, nämlich Jesus, ich will in Weiß mit dir gehen. Jesus, ich will in Weiß mit dir gehen. Schau mal, doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Wer weiß gekleidet, werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Jesus sagt, in Sardes gibt es viele Leute, die tragen halt beschmutzte Kleidung, aber es gibt auch einige noch, die tragen weiße Kleidung. Und dieses Wort beschmutzt ist das gleiche Wort, das benutzt wird, wenn ein Schwein sich in Dreck sühlt. Ja, es meint quasi Sünde. Jesus sagt, hey, diese beschmutzte Kleidung ist einfach Sünde. Dein Leben ist voller Sünde. Und Jesus sagt, hey, aber da sind Leute in Sardes, in dieser Kirche, die sind Hammer. Die sehen anders aus. Die sind weiß und weiß steht für Reinheit. Weißt du, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen so echt gar keine Fehler hast. Das wird niemals passieren. Wir alle sündigen immer wieder und wir alle fallen immer wieder. Aber Jesus sagt, es sind Leute mit weißen Kleidern. Das sind Menschen in dieser Kirche, denen ist es wichtiger, so zu leben, wie ich es will, als dass sie einfach so leben, wie die Welt lebt. Das sind Menschen, die sind darum bemüht, meinen Willen zu leben. Die sind darum bemüht, so zu leben, wie ich es im Wort zeige und sage. Das sind Menschen, die tragen weiße Kleider. Und schaut mal, was diese weißen Menschen tun. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen. In ihren weißen Klamotten werden sie erleben, dass Gott sich an ihre Seite stellt. Sie werden mit mir gehen. Weißt du, wenn du sagst, hey, Jesus, ich will für dich leben und ich will rein leben und ich will mir Mühe geben, ein heiliges Leben zu leben. Das Ergebnis von diesem Wunsch deines Herzens, der Ausrichtung deines Lebens, ist, Gott selbst wird mit dir gehen. Weißt du, das ist dasselbe Wort, das gebraucht wird hier, wenn es heißt, Henoch wandelte mit Gott. Das ist dasselbe Wort, das gebraucht wird, wenn wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, dass Adam und Eva mit Gott durch den Garten wandelten. Weißt du, das wird dein Preis sein für ein solches Leben. Wenn du sagst, Jesus, Mann, ich kehre dieser Welt den Rücken und ich lebe für dich, dann wird Gott selbst dein Preis sein. Er wird selbst in dein Leben kommen und du wirst ihn erfahren auf eine Art und Weise, wie du es niemals vorher getan hast. Weil Gott ist angezogen von weißen Klamotten. Weißt du, deine drecksollen Klamottis, die stoßen ihn ab. Sie zeigen, dass du mit deinem Leben und mit deinen Taten ihn nicht wirklich willst. Aber wenn du in weiß gekleidet bist, dann ist das attraktiv für die Gegenwart Gottes. Und du wirst das erleben, wie er auf eine ganz neue Art und Weise in dein Leben hineinkommt. Von daher ist es eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will in Weiß mit dir gehen. Diese Sünde, all diese Dinge, die meinen geistlichen Fall vielleicht sogar herbeigebracht haben, ich bringe sie an dein Kreuz. Und ich nehme Abstand von diesem Leben und ich lebe neu mit dir in deiner Kraft. Schau mal, was es dann heißt. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Ist das nicht interessant? Mir ist das zum ersten Mal in meinem Leben diese Woche aufgefallen, dass es hier heißt, dass die Namen nicht aus dem Buch gelöscht werden. Um einen Namen aus einem Buch zu löschen, muss dieser Name bereits drinstehen. Ich glaube, dass jeder einzelne Name von jedem Menschen, der lebt und jemals gelebt hat, im Buch des Lebens steht. Okay, das Buch des Lebens ist eine Aufzeichnung von all den Menschen, die in den Himmel kommen. 7-mal liest du das in der Offenbarung, dass von dem Buch des Lebens gesprochen wird. Und Jesus sagt das hier. Hey, all diese Namen stehen drin und ich liebe das, dass jeder einzelne Name da drin steht, weil Gott hat zu jedem einzelnen Menschen ein Ja. Er möchte jeden bei sich haben. Er will, dass jeder die Ewigkeit mit ihm verbringt. Er möchte, jeder Mensch ist willkommen bei Gott. So, aber dann gibt es diesen Moment, wo er den Namen aus diesem Buch herauslöscht. Ja? Und zwar, wenn du das ablehnst, was Jesus für dich getan hat. Nämlich, dass Jesus als Retter auf diese Erde kam. Dann sagt die Bibel, dein Name wird gelöscht. Aber das ist nicht, was Gott möchte. Gott möchte, dass du da drin stehst und dass ihr für immer zusammen seid. Er möchte, dass du so richtig siegreich lebst und weiß gekleidet, Seite an Seite auf dieser Erde triumphierst und dann eines Tages, wenn du entschläfst, zu ihm kommst, in seine Gegenwart und ihr für immer miteinander vereint seid. So, was es braucht, ist, dass du vielleicht vom Tod neu ins Leben kommst. Dass Dinge neu erweckt werden in dir. Dass du wachsam bist. Dass du nicht den Schlendrian duldest in deiner Nachfolge, in deinem Umgang mit der Sünde, sondern dass du sagst, Herr Jesus, ich entscheide mich heute neu, ich werde entschieden dir nachfolgen. Ich mache mit dir volle Sache. Ich will nicht wie die Kirche in Sardes sein. Ich will, Jesus, ich will ein entschiedener Nachfolger sein und die Sache mit dir richtig neu ernst nehmen an diesem Tag. Und diese Entscheidung, die du heute triffst, hat wirklich das Potenzial, nicht nur dein Leben zu verändern, sondern das Leben von ganz, ganz vielen Menschen um dich herum. Echt, du wirst strahlen. Die Bibel sagt, dass aus dir Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. Gott wird dich setzen, um diese Welt zu verändern. Und alles startet mit einer Entscheidung zu sagen, Herr Jesus, ich mach volle Sache. Wisst ihr, was der Paulus sagt im Philipperbrief? Er sagt, hey Freunde, er zählt erstmal auf, wer er ist. Und er hat einen großartigen Namen gehabt. Er sagt, Mann, ich bin Jude unter Juden. Wirklich in allen Generationen, bis in Abraham, ich bin rein jüdisch. Ja, ich war die strengste Kaste der Pharisäer. Ich habe all diese religiösen Dinge und erzählt alles auf, was er im Leben erreicht hat. Und dann sagt er, aber ich erachte das alles als Dreck, wenn ich nur Christus gewinnen kann. Er sagt, hey, ich bin absolut bereit, all diesen Dingen, die quasi weltlich gesehen Erfolg sind und weltlich Anerkennung bringen. Er sagt, ich bin bereit, das alles für Dreck zu erachten, wenn ich nur Christus mehr gewinne in meinem Leben. Wenn ich nur mehr von ihm habe in meinem Herzen. Jesus selbst sagt das. Er sagt, hey, da ist dieser Typ, der läuft über diesen Acker und er findet eine Perle. Und in seiner Freude darüber, diese Perle gefunden zu haben, verkauft er alles, was er hat. Und ist der glücklichste Mensch der Welt. Und Jesus meint sich selbst, wenn du Jesus gefunden hast, so, ne, wirst du die Erfahrung machen, hey, alles, was die Welt mir bietet, ist es nicht wert, dass ich dem nachfolge. Karriere, Geld, all diese Dinge, es ist alles nur ein billiger Abklatsch von dem Leben, das Jesus dir schenken möchte. Und ich wünsche mir eine Ekklesia, die das wirklich glaubt und lebt. Die sagt, hey, wir machen eine ernste Sache. So, Jesus, wir folgen dir nach in dieser verrückten Welt. So, wir machen ernst, ey, wir machen ernst, wir reißen alle Hütten ab, wir schauen nur noch nach vorn und wir folgen dir nach. Jesus, wir wollen mehr von dir in unserer Mitte. So, und wenn das dein Wunsch ist, dann komm mit mir ins Gebet, ja. Lass uns mal die Augen zumachen. Und wenn du das heute sagst, wenn du sagst, Herr Jesus, ich will mehr von dir. Ich treffe heute eine Entscheidung, dir neu nachzufolgen, dir zum allerersten Mal in meinem Leben nachzufolgen. Lade ich dich jetzt so ein, dein Herz weit zu machen, zu sagen, Jesus, ich bin gemeint, hier ist mein Herz, hier bin ich. Und hier ist meine Entscheidung an diesem Tag, ich mache volle ernste Sachen mit dir. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass niemand in diesem Saal zu weit entfernt ist, als dass er nicht heute zurück kann zum Vater. Ich preise dich darüber, Herr Jesus, dass die Sünde ihre Macht verloren hat und dass all diese Dinge, die passiert sind in jedem einzelnen Leben, all diese Dinge, die dich vielleicht zurückhalten, wo du gerade Scham und Schuld empfindest, Jesus, du hast sie am Kreuz besiegt, damit wir frei sein können durch dich. Und wir bringen es jetzt in diesem Moment ans Kreuz. Herr Jesus, ich bete, dass du deinen Geist jetzt in diesem Moment über jeden Einzelnen neu ausgießt. Ich bete, dass gerade alles, was tot ist, Herr, wo Leute hier sind und sie sagen, hey, seit Jahren tut sich nichts in meinem geistlichen Leben. Jesus, dass du kommst und durch deinen Geist Dinge neu belebst und wiederbelebst. Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. So bete ich, gieße deinen Geist aus über unsere Herzen. Entfache ein Feuer, Herr, eine Leidenschaft, eine brennende Liebe für dich. Herr, dich mehr zu lieben als diese Welt. Vater, entschiedener dir nachzufolgen, als mit der Sünde zu kuscheln. Vater, wir wollen wachsam sein und heute neu so richtig dir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken, unser ganzes Herz dir gehen und sagen, Herr, wir sind entschieden, dir nachzufolgen. komm und belebe, Herr Jesus, belebe jetzt in diesem Moment ganz neu, Vater. Ich bitte, dass Leute hier in diesem Saal in der kommenden Woche so richtig starke Momente in deinem Wort haben, richtig powervolle Verbindungen mit dir im Gebet. Jesus, starke Lobpreiszeiten, tolle Begegnungen mit anderen Christen. Vater, ich bete, dass du vitalisierst, was kaputt ist, was der Teufel geraubt hat, dass du kommst, es zurückbringst, Herr, und Dinge zum neuen Leben kommen. Im Namen Jesu. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich möchte mein Herz jetzt Jesus schenken, ich will ihn zum Herrn meines Lebens machen, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir ein Gebet zu beten. Okay, es ist ganz simpel, aber absolut powerful. Sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du mich nun erfüllst mit deiner Gegenwart. Ich gebe dir mein Leben. Du sollst alles haben. Ich will dich. Danke, dass du für mich gestorben bist, um mir ein neues Leben zu schenken. Und ich empfange dieses Leben jetzt. Danke, danke, danke. Jesus, ich danke dir für jeden, der dieses Gebet gerade gebetet hat. Und ich bete so, dass das, was jetzt im Herzen anfängt, wunderbar wachsen wird zu einem ganz, ganz tollen Leben, einer lebendigen Beziehung zu dir. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal allen einen großartigen Applaus, die das gerade im Gebet haben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.